Ja, ist wie der du sein sollst. Die Botschaft war ganz klar. Und wenn wir mal außen vor lassen, dass das Werbung für Essen war und Edeka damit Werbung gemacht hat, können wir die Botschaft noch viel weiter fassen. Nämlich, leb wie der du sein willst. Und wir sind ja gerade in unserer Predigtreihe Bergauf, gute Gewohnheiten, die uns nach oben bringen. Und ihr fragt euch vielleicht, okay, wo in diesem Lebensmotto steckt da die gute Gewohnheit drin? Und ihr habt recht, heute soll es weniger um eine gute Gewohnheit gehen, sondern vielmehr um den Lebensstil. Eine gute Gewohnheit ist gut, gar keine Frage. Aber ein Lebensstil ist was, was viel tiefer geht und prägender ist, weil es nicht nur ein Bruchstück von unserem Leben bestimmt oder nicht nur einen winzigen Teil von einem Tag, sondern tatsächlich unser ganzes Leben. Also, leb wie der du sein willst. Das ist was uns unsere Gesellschaft immer wieder sagt. Das ist so ein Lebensmotto, das haben ganz, ganz viele Menschen. Und wir leben ja in einer ziemlich stark individualistisch geprägten Kultur. Das Individuum, der Einzelne steht immer im Mittelpunkt. Ich, meine, mir, mich, darum geht's immer. Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich bin glücklich, Hauptsache ich. Alles ist erlaubt, es gibt keine Grenzen, keine Tabus. Jeder kann tun und lassen, was er will. Leb wie der du sein willst. Klingt doch bombastisch. Menschen suchen Erfüllung in Karriere, in Beziehungen, in irgendwas. Selbstverwirklichung ist so ein ganz großer Punkt, den alle irgendwie haben und sagen, das ist das, was wir wollen. Wir müssen uns selbst verwirklichen. Dann sind wir wirklich erfüllt. Aber ist das wirklich was uns erfüllt? Macht uns das wirklich glücklich? Und ich glaube, dieses Lebensmotto, lieb wie der du sein willst, ergibt nur dann wirklich Sinn, wenn wir auch so leben wie der wir sein sollen. Leb wie der du sein willst, ergibt nur dann Sinn, wenn du auch lebst wie der du eigentlich sein sollst. Aber wer sollen wir denn sein? Wer soll ich sein? Und ich will euch das so erklären. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich liebe es da manchmal nachts einfach da zu sitzen, da meine ganzen Bastelsachen auszupacken, Musik anzumachen und Karten zu basteln zum Beispiel. Und manchmal sitze ich dann da und ich habe so ein ganz genaues Bild im Kopf, wie diese Karte sein soll. Ich weiß, wie soll diese Karte nachher aussehen. In meinem Kopf ist jedes Detail geplant. Ich weiß, wo ich was hinkleben, hinschreiben, was auch immer machen muss. Und dann versuche ich das so in die Realität umzusetzen. Manchmal klappt's, manchmal halt auch nicht. Aber im Gegensatz zu mir ist Gott perfekt. Und als Gott dich geschaffen hat, hatte er auch ein Bild von dir im Kopf. Er hatte eine ganz genaue Vorstellung von dem, wie du sein sollst, wer du bist und was du in deinem Leben machen sollst. Gott sieht was in dir, was du vielleicht selber noch gar nicht siehst. Und ich habe manchmal das Gefühl in meinem Leben, dass Gott mit mir, ich sehe was du nicht siehst, spielt. Gott sagt mir, ey Debbie, ich sehe da was du nicht siehst, und ich sitze da und denke mir so, will ich das jetzt wissen oder will ich das nicht wissen? Und das ist wirklich unsere Entscheidung, ob wir das wissen wollen oder nicht, ob wir rausfinden wollen, was Gott in uns sieht und in unser Leben reingelegt hat oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir mal verstehen würden, dass Gott es gut mit uns meint und er nur das Beste für uns will, dann würden wir wissen wollen, was er sieht. Dann würden wir sofort mitspielen und sagen, Gott, ich bin dabei, zeig mir, was du siehst. Ich versuche da rauszufinden, was du mit mir vorhast. Dieses soll, leb wie der du sein sollst, wird zum Will, wenn wir glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Dann ist es keine Last mehr für uns, sondern was, nach dem wir streben, weil wir Lust drauf haben, weil wir wissen, es ist das Beste für uns. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder von uns für sich treffen muss. Es ist deine Entscheidung, ob du glaubst, dass Gott es gut mit dir meint oder ob du es nicht glaubst. Es ist deine Entscheidung, ob dieses Soll nachher zum Will wird oder nicht. Ich kann euch nur sagen, dass wenn wir anfangen, das zu glauben, dann ist es ein Lebensstil, der uns bergauf bringt. Und ich will euch von Josef erzählen. Josef aus dem Alten Testament. Manche von euch kennen die Geschichte vielleicht. Ich liebe diese Geschichte unheimlich. Und was Josef ganz speziell ausmacht, ist, dass er ein Verständnis von Gott hatte, das ihm immer gesagt hat, Gott meint es gut mit mir. Das ist das, was seine Beziehung zu Gott ausgemacht hat. Er hat immer gesagt, egal was kommt, Gott meint es gut mit mir. Ich glaube daran und daran halte ich fest. Und das war Teil von seinem Lebensstil. und ein Lebensstil, der ihn steil bergauf gebracht hat. Allerdings ist Josef auch eine Geschichte, wie das Leben das heute immer noch schreibt. Weil es ging bei ihm nicht nur steil bergauf, sondern manchmal auch steil bergab. Josef war ein Mensch, dessen Leben von krassen Höhen und Tiefen geprägt war. Und so in etwa sah das vielleicht aus. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Es gibt mal Höhen und mal Tiefen, mal schlechte Tage, mal gute Tage. Es gibt Krisen, es gibt Phasen, in denen läuft alles hervorragend. Das ist ganz normal. Aber dennoch, und das können wir bei Josef feststellen, ging es bei ihm immer bergauf. Obwohl es hoch und runter ging, ging es alles in allem bergauf. Und wir wollen uns jetzt die Geschichte von Josef ein bisschen angucken. Die findet ihr in 1. Mose 37. Wir werden jetzt eigentlich nur darüber reden. Ihr dürft die gerne nachlesen, es lohnt sich brutal. Ich feiere die Story. In 1. Mose 37 rückt Josef das erste Mal in den Mittelpunkt. Da ist er gerade 17 Jahre alt, ein Teenie, und hat nicht so eine ganz einfache Familie. Heute würde man das vielleicht eine Patchwork-Familie nennen. Allerdings ist es doch noch mal ein bisschen anders, weil sein Vater Jakob nämlich 4 Frauen hatte. Nämlich die Schwestern Rahel und Lea und jeweils noch ihre beiden Mägde. Und ich meine, bei 2 Frauen, die Schwestern sind, da kann man sich schon denken, da ist Ärger quasi vorprogrammiert. 4 Frauen an sich sind ja schon schlimm genug, aber dann auch noch 2 davon Schwestern. Und Jakob hatte eine ganz klare Lieblingsfrau, nämlich die Rahel. Und dieser Josef, um den es heute geht, der war eben der Erstgeborene von Rahel. Nach ihm kommen nur noch Benjamin, sein kleiner Bruder, und bei dessen Geburt ist seine Mutter gestorben. Das heißt, Josef war sehr früh ohne Mutter. Er hatte zwar dann noch 3 Stiefmütter irgendwie, aber seine eigene Mutter war tot. Alles in allem hatte Josef 11 Geschwister. 10 Brüder, die älter sind, und eben dieser eine jüngere Benjamin. Und für die unter euch, die sich ein bisschen für den geschichtlichen Kontext interessieren, aus diesen 12 Brüdern wurden nachher die Stämme Israels gebildet. Sein Vater Jakob hatte auch den Namen Israel manchmal, daher kommt das. Ja, Josef wurde immer bevorzugt. Seine Mutter, die Lieblingsfrau von Jakob, war ja tot, logisch, dass er dann bevorzugt wird. Und er hatte ein Geschenk gekriegt von seinem Vater, so ein mega teures Gewand, wie es damals eigentlich eher Prinzen hatten. Und seine Brüder, denen war das voll das Dorn im Auge. Das hat denen nicht gefallen, was sie da sehen. Und zu allem Überfluss war Josef auch noch so eine Petze. Der hat seinem Vater immer gesagt, was seine Brüder machen und wie das aussieht. Und die dachten sich nur, was ist los mit dem? Also haben ihn seine Brüder ziemlich gehasst. Und da waren wahrscheinlich einige Sticheleien, wie es unter Brüdern auch üblich ist. Aber es war viel mehr als das. Die haben den regelrecht gemobbt. Und dann kommt Josef auf diese glorreiche Idee. Er hatte nämlich 2 Träume, in denen sich seine Brüder vor ihm niederwerfen, so als wäre er der König und seine Brüder die Untergebenen. Und er erzählt ihnen davon. Und zwar wohlgemerkt von beiden Träumen. Man sollte meinen, mit 17 ist man klug genug, dass man das lässt, wenn man eh schon gehasst wird. Aber er war es nicht. Also quasi kein Lerneffekt. Aber ich denke mir, Josef wusste wahrscheinlich einfach nicht, wie er damit umgehen soll. Wohin mit diesen Träumen, die ja tatsächlich irgendwie von Gott kamen. Auch wenn da ganz viel von seinem eigenen Wunsch drin war, von dem Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung und Josef auch irgendwie so einen dicken Stolz mit drin hatte. Aber dieser Traum, der hat ihm vermittelt, dass Gott einen Plan für sein Leben hat. Der hat ihn glauben lassen, dass Gott was Besonderes mit ihm vorhat. Und das hat er geglaubt, aus tiefstem Herzen. Und ich glaube, seine Brüder haben das nicht geglaubt. Die wussten nicht, dass Gott auch was mit ihrem Leben vorhat. Und vielleicht waren sie auch deswegen eifersüchtig, weil sie keine Träume hatten, weil sie nichts Besonderes in ihrem Leben gesehen haben. Aber Gott hat einen Plan für jedes Leben. Und er hat auch einen Plan für dein Leben. Er hat dich gemacht, hatte dieses Bild von dir im Kopf und er will, dass du das wirst. Er hat einen Plan für dein Leben, eine Bestimmung, die du leben sollst. Und er möchte dir diesen Traum, den er von dir hat, diese Vision, möchte er dir zeigen. Und ganz oft haben wir ein verdrehtes Bild davon, von Gott, wie er da ist. Ganz oft denken wir, Gott will immer das von uns, was wir auf gar keinen Fall wollen. Ganz einfaches Beispiel, ich sage, ich will niemals Missionar werden irgendwo im Urwald. Also ist das doch bestimmt Gottes Plan für mich, weil das will ich ja nicht. Und klar gibt es Geschichten von Menschen, bei denen das tatsächlich so ist und bei denen hat sich nachher auch herausgestellt, dass das voll gut war. Aber warum sollte Gott von uns das verlangen, was wir auf gar keinen Fall wollen und nicht können? Gott meint es doch gut mit uns. Er will doch nur das Beste für uns. Ist doch bescheuert, das zu denken. Und es muss auch nicht immer so was Weltbewegendes sein, wie dass man als Missionar nach Afrika geht oder wie es nachher bei Josef war. Gottes Bestimmung für uns fängt im Kleinen an. Und Gottes Bestimmung fängt immer im Kleinen an. Es fängt damit an, dass wir dazu bestimmt sind, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir sind dazu bestimmt, Jesus ähnlicher zu werden und in Freiheit zu leben. Wir sind dazu bestimmt, positiv unser Umfeld zu prägen, mit Menschen über Jesus zu reden, vielleicht sogar Menschen zu Jesus zu führen. Wir sind dazu bestimmt, Teil von der Gemeinde zu sein. Und die Liste mit den Sachen, die Gott für uns bereithält und was er sich für uns wünscht und für unser Leben sich vorstellt, die ist lang. Und wenn wir nur einmal einen Blick in die Bibel werfen würden, dann würden wir ganz viel davon sehen. Dann wüssten wir ganz genau, was Gottes Bild von uns und unserem Leben ist. Dann wüssten wir, was sein grundsätzlicher Wille für jeden von uns ist. Und erst wenn wir diesen grundsätzlichen Willen, diesen Traum verstanden haben, dann hat Gott manchmal auch so einen individuellen Traum für uns, der extra nur für dich ist, wo er sagt, da will ich dich haben. Und vielleicht hast du sogar schon so einen Traum. Vielleicht hast du einen Wunsch, der dir auf dem Herzen brennt, wo du meinst, vielleicht kommt es von Gott. Wenn du das nicht hast, will ich dir Mut machen, frag Gott danach, weil Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wenn du das hast, dann mach dich auf den Weg und schau, was dahinter steckt. Denn so ein Traum, so eine Vision, wie man das auch nennt, das ist eine optionale Zukunft, die nur dann wahr wird, wenn wir uns auf den Weg dahin machen. Eine Vision ist eine optionale Zukunft, die nur dann wird, wenn du dich auf den Weg machst. Und das ist auch ein Tipp, den Josef damals hätte ganz gut verkraften können. Hör auf zu reden, tu endlich was. Erzähl nicht von deinen Träumen und prahl damit rum, sondern handle, mach dich auf den Weg. Wo stehst du gerade? Hast du noch damit zu kämpfen, das überhaupt zu glauben, dass Gott es gut mit dir meint? Dass er einen Plan für dein Leben hat? Dann schau in die Bibel und lass dich davon überzeugen. Oder red mit Menschen, die das erlebt haben in ihrem Leben. Was hindert dich daran, dich auf den Weg zu machen, wenn du diesen Traum schon hast? Oder weißt du vielleicht noch gar nicht, ob du auch so leben willst wie der du leben sollst? Vielleicht hast du zu viel Angst davor, das auch zu machen, weil du denkst, du kannst es selber gar nicht. Stell dich dieser Frage. Ich kann nur sagen, dass es sich lohnt. Denn wer weiß besser, was gut für uns ist, als der uns gemacht hat? Ich in meiner begrenzten Sicht und in meinem verzerrten Selbstbild von mir oder derjenige, der mich geschaffen hat und dieses Bild im Kopf hat und ganz genau weiß, wie er mich haben will? Er, der bereit war, alles für uns zu geben und uns unendlich liebt, weiß doch, was am besten für uns ist. Zurück zu Josef. Nach seinen Träumen fängt dieses ganze Hoch und Runter in seinem Leben erst richtig an. Seine Brüder hassen ihn, wollen ihn umbringen. Es kommt Gott sei Dank nicht so weit, aber er wird verkauft. Er wird verschleppt mit einer Karawane bis nach Ägypten. Die Strecke, das waren 500 Kilometer dazwischen. Und ich meine, das war vor Tausenden von Jahren. Das heißt, ihr könnt euch denken, dass 500 Kilometer Wegstrecke eine ganze Zeit lang gedauert haben. Das waren viele Gedanken, die Josef da garantiert durch den Kopf gegangen sind. Viele Ängste, die er auch hatte und durchmachen musste. Und in Ägypten angekommen, war er auf einmal in einem komplett fremden Land, mit einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache. Und er war ein Sklave. Und da wird er an einen Ägypter namens Potiphar verkauft, der Finanzminister und Chef der Leibgarde des Pharaos war und wahrscheinlich auch Chef über das Gefängnis. Auf jeden Fall ist das für Josef ein Tiefschlag. Das ist so eine Tiefe in seinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass er sich viele Fragen gestellt hat und auch Vorwürfe gemacht hat und sich gesagt hat, ey, hätte ich mal nur meine Klappe gehalten, hätte ich mal meine Brüder in Ruhe gelassen, hätte ich mal nicht so viel herumgeprahlt, hätte ich mal. Und wahrscheinlich hat er sogar schon erste Zweifel, ob dieser Traum, den er hatte, denn wirklich wahr sein könnte, ob das wirklich wahr wird. Aber Gott hat es zugelassen, weil die Bestimmung, die er mit Josef hatte, viel größer war als das, was er sich vorstellen konnte. Und diese Tiefschläge, die waren nötig. Gott hat Josef nicht vor der Not bewahrt, aber er hat ihn in der Not bewahrt. Gott hat ihn niemals allein gelassen, er ist ihm immer beigestanden. Und es sehen wir auch hier in 1. Mose 39, Vers 2 heißt: Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Gott meint es immer noch gut mit ihm, auch in diesem Tiefpunkt. Wie gehst du mit Tiefschlägen um? Hältst du an Gott fest in solchen Krisen? Kannst du in solchen Krisen immer noch glauben, dass er es gut mit dir meint und er bei dir ist? Potiphar hat ganz schnell erkannt, dass Josef was Besonderes ist. Und deswegen hat er ihm ganz schnell Verantwortung übertragen. Für sein Haus, für seinen Besitz, letztendlich für alles. Es heißt dann sogar, dass Potiphar sich um nichts mehr kümmerte, außer als um das Brot, das er aß. Und das auch nur, weil es einem Ägypter verboten war, mit einem fremden Menschen am Tisch zu essen. Wäre das nicht gewesen, hätte er wahrscheinlich auch das noch machen dürfen. Mit Gottes Hilfe ist Josef in dieser Krise irgendwie an einen neuen Hochpunkt gekommen. Josef lag alles zu Füßen. Das Problem war nur, dass ihm auch ganz schnell Potiphas Frau zu Füßen lag. Die hatte sich nämlich was in ihren Kopf gesetzt, das Josef wieder zu Fall bringen sollte. Und Potiphas Frau befiehlt Josef, dass er mit ihr schlafen soll. Und Josef macht das einzig Richtige in der Situation. Er bleibt sich selbst, seinem Gott und seinem Hausherrn treu, nimmt seine Beine in die Hand und haut ab. Das Problem ist nur, die Frau lässt nicht locker, versucht es ein zweites Mal. Und dieses Mal ergreift sie das Gewand, das er anhat. Und damals hatten die diese Gewänder nur ganz lose umgebunden. Das heißt, das hatte die einfach. Josef ist abgehauen und sie hat es in der Hand. Und das ist irgendwie schon ironisch, dass es schon wieder ein Gewand ist, das Josef so zu Fall bringt. Auf jeden Fall, kurze Geschichte, er landet im Gefängnis, weil die Frau ihm unterstellt, dass er sich an ihr vergriffen hätte. Und wieder bewahrt Gott Josef nicht vor der Not, aber in der Not. Und der Kerkermeister überträgt ihm Verantwortung, weil auch er sieht, dass Josef was ganz Besonderes ist. Und wieder heißt in 1. Mose 39, Vers 23, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Eigentlich war es damals ganz untypisch, dass Josef in ein Gefängnis kommt. Damals gab es Gefängnisse noch nicht so. Und Gefängnisse waren auch nur dazu da, um die Lage zu untersuchen. Das heißt, die waren nicht lange im Gefängnis, sondern waren entweder innerhalb von kürzester Zeit frei oder tot. Eine andere Option gab es nicht. Aber Josef wurde einfach vergessen. Der saß jahrelang in diesem Gefängnis, bis eines Tages der Pharao einen Traum hatte. Und zwar einen Traum, den niemand deuten konnte oder zumindest niemand deuten wollte. Weil Traumdeutung war damals so eine Art Wissenschaft. Es gab extra Schulen, die Leute ausgebildet haben und Träume deuten, war immer dazu da, um dem Pharao zu schmeicheln. Das Problem ist, der Pharao hatte einen Traum, der 7 Jahre Überfluss und dann 7 Jahre Hungersnot voraussagen. Und das ist nichts, was dem Pharao schmeichelt. Vielleicht waren die guten Traumdeuter also einfach zu feige, um die Wahrheit zu sagen, um diesen Traum zu deuten. Und der Mundschenk des Pharaos erinnert sich an Josef, weil die beiden zusammen im Gefängnis saßen. Und Josef hatte damals einen Traum für ihn gedeutet. Und außerdem hatte Josef damals auch für den Bäcker einen Traum gedeutet, der daraufhin hingerichtet wurde. Josef nimmt kein Blatt vor den Mund, weil für ihn es nicht darum ging, dem Menschen zu schmeicheln, sondern Träume deuten war eine Sache Gottes für ihn. Also kommt Josef aus dem Gefängnis, geht zum Pharao, deutet diesen Traum, sagt ihm, 7 Jahre Überfluss werden kommen und dann 7 Jahre Hungersnot. Und im selben Atemzug unterbreitet er ihm einen Vorschlag, was er tun könnte, um gut damit umzugehen, um die Situation zu bewältigen. Und dem Pharao gefällt es so gut, dass er ihn kurzerhand zum Regenten ernennt. Und Josef ist quasi auf einmal so eine Art Vize-Pharao. Gerade noch Gefängnis und auf einmal jetzt Vize-Pharao. Also bei Josef ging es wirklich in extremen Höhen und Tiefen zu. Und zu dem Zeitpunkt ist Josef 30 Jahre alt. 30 Jahre alt, und das ist so der Höhepunkt seiner Geschichte, wo er diese Bestimmung, die Gott mit ihm vorhatte, erreicht hat. Weil in den kommenden 14 Jahren rettet er unheimlich viele Menschenleben durch diesen Traum, den er gedeutet hat und durch das, was er unternimmt. Und er verkündigt Gott. Er ist ein Zeugnis für Gott. Aber er ist 30 Jahre alt. Das heißt, es sind 13 Jahre vergangen. 13 Jahre zwischen dem Traum, den er hatte, und der Bestimmung, wo er jetzt steht. 13 Jahre voller Höhen und Tiefen. Das ist eine unheimlich lange Zeit. Und wenn wir an das Video von vorher zurückdenken, an diesen Jungen, der da fliegen können wollte, dann lag da garantiert auch Unmengen von Zeit dazwischen. Allein schon, wenn man sich denkt, von diesem Zeitpunkt, wo er diese Beeren gefunden hat, die gegessen hat, und bis zu dem Zeitpunkt, wo er leicht genug war, um zu fliegen, da lagen lange Zeitspannen dazwischen. Weil jeder, der schon mal versucht hat, abzunehmen, weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das braucht seine Zeit und es bringt auch Kämpfe mit sich. Und schon bevor dieser Junge diese Beeren gefunden hat, hat er Höhen und Tiefen erlebt und hat Tiefschläge gehabt. Und trotzdem ist er wieder aufgestanden. Trotzdem hat er weitergemacht. Er hat seine Träume nicht als unerreichbar abgestempelt, sondern hat gesagt, ich stehe auf, ich mache weiter, ich glaube weiter. Und Josef hat dasselbe gemacht. Josef ist wie so ein Stehaufmännchen. Und man nennt einen Menschen ja ein Stehaufmännchen, wenn der durch Niederlagen und Misserfolge geht und trotzdem nicht entmutigt ist, sondern es schafft, das Leben neu anzupacken und wieder aufzustehen und vorwärts zu gehen. Und das ist eine Eigenschaft, die man auch Resilienz nennt. Resilienz ist so eine psychische Widerstandsfähigkeit. Das ist wie so ein Anker, der einen festhält. Wer Resilienz hat, kann Krisen bewältigen und wird dadurch nicht schwächer, sondern kommt stärker wieder raus. Und Josef hatte diese Eigenschaft. Deswegen hat er nicht aufgegeben, sondern ist immer wieder aufgestanden. Und deswegen haben ihn die Tiefschläge nicht schwächer gemacht, sondern stärker gemacht. Deswegen ist das eine wichtige und wertvolle Eigenschaft. Und die Frage ist, wie wird man so? Und ich könnte euch jetzt anfangen, irgendwas über die 7 Säulen der Resilienz und irgendwelche psychologischen Erkenntnisse zu erzählen, aber das will ich nicht. Ich will euch nochmal zurück mit zu diesem Stehaufmännchen nehmen. Was ich bis vor kurzem nicht wusste, ist, dass dieses Stehaufmännchen ein Spielzeug eigentlich ist, das tatsächlich wieder von alleine aufsteht. Für den, die es genauso geht wie mir, so sieht das aus. Man kann mit diesem Stehaufmännchen machen, was man will. Man kann das flach auf den Boden drücken, man kann es umschubsen. Egal, was du tust, es bleibt nicht lange so, es macht immer wieder so. Automatisch. Ohne, dass man was tut. Man kann versuchen, es am Boden zu halten, aber es funktioniert nicht. Und die Begründung dafür, die finden wir in der Physik. Das liegt nämlich daran, dass der Schwerpunkt von diesem Männchen in diesem unteren Teil liegt, in diesem schwarzen Bereich. Und durch die Schwerkraft steht dieses Männchen immer wieder auf, wenn der Schwerpunkt sich nach oben verschiebt. Und bei Josef lag dieser schwerste Punkt, sein Schwerpunkt, in Gott. In dem Glauben, dass Gott es gut mit ihm meint. In der Gewissheit, dass er einen Plan für sein Leben hat. Das war sein schwerster Punkt. Und das hat dafür gesorgt, dass er immer wieder aufgestanden ist und weitergemacht hat. Gott war sein Anker. Und wer Gott als sein Anker hat, der lässt sich nicht einfach umschubsen. Wer die Gewissheit hat, dass Gott es gut meint, der kann durch Tiefen durchgehen und trotzdem gut wieder rauskommen. Und wer glaubt, dass Gott ein Bild hat, eine Vision von unserem Leben, wie wir sein sollen und ein Ziel, auf das wir zusteuern, dann fällt es uns auch leichter, dafür zu kämpfen und immer wieder aufzustehen, weil wir wissen, wo wir hinwollen. Wer Gott als seinen Schwerpunkt hat, wird automatisch immer wieder aufstehen. Der Schwerpunkt sorgt dafür, dass die Schwerkraft das Stehaufmännchen aufstehen lässt. Und genau so sorgt Gott dafür, dass wir wieder aufstehen wollen. Wenn er dein Schwerpunkt ist, ist er auch die Schwerkraft, die dich wieder aufstehen lässt und dich dazu bringt, weiterzumachen. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir wollen, dass Gott dieser Schwerpunkt ist oder nicht. Ob wir glauben, dass Gott es gut meint oder nicht. Es ist unsere Sache, ob wir leben wollen wie der wir sein sollen oder nicht. Ob wir dieses Motto wirklich umsetzen wollen. Ob wir sagen wollen, das ist mein Lebensstil, den ich haben will. Den Lebensstil, den auch Josef hatte. Und dieser Lebensstil bedeutet eben auch, dass es nicht nur Höhen gibt, sondern auch Tiefen. Dass Gott Nöte zulässt, aber in diesen Nöten bei uns ist. Und ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte. Jeder Mensch macht Höhen und Tiefen durch. Irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen. Jeder Mensch hat mal Krisen, erlebt Herausforderungen. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Geben wir auf und resignieren? Oder stehen wir wieder auf und machen wir weiter? Weil wir Gott vertrauen und weiter dafür kämpfen und wie so ein Stehaufmännchen werden. Hör nicht auf zu glauben, dass Gott es gut mit dir meint und dass er einen Plan für dein Leben hat. Lass dich nicht von Umständen runterdrücken und glaub daran, dass es auch wieder bergauf geht. Und vielleicht denkst du dir, ey, da vorne steht so ein 21-jähriges Mädel, das dir versucht zu sagen, dass du nicht aufgeben sollst. Und du denkst dir, Debbie, du hast doch keine Ahnung. Du hast doch keine Ahnung von mir und meinem Leben. Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn man ums Überleben kämpfen muss. Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn man Menschen verliert, die einem wichtig sind. Du hast keine Ahnung, wie es ist, arbeitslos zu sein. Du hast keine Ahnung von irgendwas. Du weißt nicht, was das Leben mit mir gemacht hat. Du weißt nicht, was ich durchmache. Und das mag sein. Aber Gott weiß, was du durchmachst. Ganz genau, weil er dich sieht und dich kennt. Und ganz genau weiß, in was für Situationen du gerade drin steckst. Und er ist immer noch bei dir und er meint es immer noch gut mit dir. Josef war über 40 Jahre alt, als er seine Brüder wiedergesehen hat. Und seine Brüder hatten immer noch Schuldgefühle. Und ihm ist es immer noch nahegegangen. Über 20 Jahre haben die in Ungewissheit und Unvergebenheit gelebt. Josefs Vater hat immer noch geglaubt, dass er tot ist und ist nie darüber hinweggekommen. Der hat immer noch getrauert. Über 20 Jahre schleppt diese Familie Verletzungen mit sich. Und ich glaube, niemand hat es für möglich gehalten, dass sich da noch was ändert. Aber Gott hat es nicht vergessen und Gott kümmert sich darum. Mach Gott zu deinem Schwerpunkt im Leben und er wird dir immer wieder aufhelfen. Und er wird Dinge nicht vergessen, sondern zum rechten Zeitpunkt wieder bringen. Glaub dran, dass er es gut mit dir meint. Und frag ihn nach seinem Traum für dein Leben. Frag ihn, was er in dir sieht, wer du sein sollst. Leb wie der du sein sollst. Wenn wir wüssten, was Gott in uns sieht und was er alles noch für uns vorbereitet hat, wie viel mehr da noch für uns ist, wenn wir das nur sehen könnten, dann würden wir so leben wie die wir sein sollen und wir würden danach streben und alles dafür geben. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, jeder Einzelne für sich. Und ich will dir Mut machen, darüber nachzudenken, wer Gott für dich ist und ob du so leben willst wie der du sein sollst. Ob du das glauben kannst, dass Gott es gut mit dir meint und einen Plan für dein Leben hat. Das ist eine Frage, die du dir selber stellen musst. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du gerade jetzt hier bist, mitten unter uns. Danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du so viel besser weißt, was wir brauchen als wir selbst. Du kennst uns durch und durch. Und ich bete, dass du uns immer neu zeigst, wer wir sind und was du mit unserem Leben vorhast. Mach du uns zu solchen Stehaufmännchen, die sich nicht unterkriegen lassen von Tiefschlägen, sondern immer wieder aufstehen und festhalten daran, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du hier bist und uns siehst. Und dass du auch jetzt in den Situationen, wo wir gerade stecken, in denen Probleme und Nöten, wo wir vielleicht gerade stecken, dass du immer noch da bist.